Meine Friseurin erzählt mir regelmäßig, dass Menschen mit meinem Foto zu ihr zum Friseur kommen und sagen, ich möchte diese Frisur haben. Meine Stimme war immer schon eine Prinzessin. Das heißt, so ein Partyabend hat mir einfach immer 2 oder 3 Tage gekostet, in denen ich dann heiser war. Also ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich ein Standardforum gelesen habe, während ich auf der Mania-Sendung war. Und das ist einfach eine ungesunde Erfahrung. Und ein Teil von meinem Job ist, ein Märchen zu verkaufen. Also es war so viel Harakiri hinter den Kulissen, dass ich in dem Moment, wo ich auf die Bühne gegangen bin, mir gedacht habe, okay, aber ich lebe noch. Und es ist immer finsterer geworden und einer von diesen finsteren Gedanken war halt auch, was ist, wenn das mit, eben wenn dieser innere Popstar oder dieses innere Künstlerin sein, was ich eigentlich schon mein Leben lang spüre, wenn das eine Lüge ist. Ich denke, meine Karriere wird jetzt mittlerweile einfach als Marathon und ja, ich würde es mit 70 auch noch machen. Und mir taugt es extrem und ich fühle mich eben wie mein mit 17 wahr gewordener Popstar-Jugendtraum.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
Meine heutige Gästin ist Musikerin mit Herz und Hirn. Sie bezeichnet sich selbst mal als Duracell-Haserl oder als brutal ehrliche Flipperkugel der Gefühle. Hast du gesagt. Sie weiß, mit Worten umzugehen, ihre Texte gehen unter die Haut und manchmal auch direkt in die Füße. Klee, Rot, fast viral fahren, so heißen ihre Alben. Beim Rotweinplausch taucht sie regelmäßig mit Gästen in die Podcast-Welt ein. Heute öffnet sie ihr Fotoalbum ohne Rotwein. Herzlich willkommen, Ina Regen.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir es schaffen. Es ist immer so ein arger Moment, wenn dann jemand so das eigene Schaffen zusammenfasst und nur dazu, wenn es so gut recherchiert ist wie bei dir.
Jetzt kommen gleich die Blumen.
Ja. Die verbalen auf alle Fälle.
Was mir bei dir so gefreut ist, wir können endlich wieder mehr Oberösterreichisch. Also ich kann wieder mehr Oberösterreichisch reden.
Ja.
Ja, wir verstehen uns.
Nee, wir verstehen uns.
Wir du kommen nicht Linzer, weit von Ufer, ne? Nein, Linzer ist Urferaner.
Ist gemein, gell?
Ja, voll tüdig. Ich bin ein Urferaner.
Ja.
Das ist lustig, wenn dann Leute immer sagen, ah, du bist der mit UU am Kennzeichen. Ja. Ich sage, nein. Da ist schon L. Die UUs mengen wir nicht so.
Ja, bei mir ist er Grr.
Genau, Christkirchen Galsbach, gell?
Galsbach, genau, richtig.
Also Man sagt ja Galsbach und nicht Galsbach.
Richtig. Und das missverstehen dann viele Menschen, weil in meinem Wikipedia-Eintrag, da steht sowieso viel Blödsinn, aber da steht immer Christkirchen und deswegen steht dann überall, wenn man so bei Fernsehshows und so eingeladen ist, dann werde ich als Christkirchnerin vorgestellt.
Was
und
ja total weit weg ist, nämlich, ja, glaube ich, 7 Kilometer.
4. Hasse 4 Kilometer. Aber du wirst es kennen, die Galsbacher sind immer ein bisschen traurig, dass ich dann quasi so langsam Richtung Christkirchen hinmeandere, was nicht stimmt. Also ja, du hast richtig recherchiert, ich bin aus Galsbach. Mhm.
Hast du schon mal nachgeschaut, wie viele Google-Einträge es von dir gibt?
Nein.
7.590.000 Ergebnisse.
Was?
7.5 Millionen.
Na gut, ich meine, da ist Regen mit dabei, da sind wahrscheinlich ganz schön viele Wetterberichte und so auch mit drinnen, glaubst du nicht?
Ina Regen mit 2 Anführungszeichen. Also ich glaube schon, also diesen Namen, ja. Apropos, hast du buff. Ina oder Regina?
Naja, also in meinem Reisepass steht Regina.
Ja.
Und ich selber, also in meinem Privatleben bin ich die Regina.
Okay.
Und das ist immer, über das denke ich immer wieder viel nach, meine Bühnenfigur oder meine Bühnenpersona oder in Wahrheit auch, glaube ich, mein innerster, kreativer, verspielter, wahrhaftigster Kern, das ist auch die Ina. So. Mhm. Aber der Name war eine Kunstkreation.
Okay, also ist nicht so, dass du als Kind immer schon die Ina warst?
Ich bin
so.
Nicht mit dem aufgewachsen.
Wahrscheinlich die Regi oder die Reggie.
Gina. Das ist eine lustige Geschichte, weil meine Eltern haben sie und Regina ist ja trotzdem ein bisschen ein ungewöhnlicher Vorname und ich habe also das Gefühl gehabt, ich habe da echt einwachsen müssen in den Namen. Mhm. Also ich glaube, so mit 30 habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, so jetzt passt es langsam.
Mit 30
ist ja, davor habe ich immer das Gefühl gehabt, der Name ist so alt und so groß. Mhm. Ich meine, Königin, das muss da mal der Zahn so. Mhm. Und meine Eltern haben den Namen ausgesucht, eben weil er ungewöhnlich ist und weil sie geglaubt haben, der wird weniger verdäpscht, wie sie es immer gesagt haben. Also sie wollten Namen, die nicht zum Spitznamen werden. Naja, kannst du dir vorstellen, jetzt habe ich einen großen Bruder, der natürlich eine große Freude damit hat, mir sämtliche Spitznamen, die Gott verboten hat, einfach alle 3 Monate einen neuen Spitznamen zu geben. Sie waren alle unsäglich. Und ja, dann war Kommissar Rex, während ich in der Volksschule war, ganz groß. Insofern war ich natürlich schnell mal die Rexi und die Rexi.
Die Rexi. sexy, ist aber super.
Genau. Die Rachel und was weiß ich, was ich nicht alles war. Absurd.
7.590.000 Google-Einträge.
Das fetzt mich gescheit.
Wahnsinn,
ja.
Oder?
Ja, das ist.
Und da gibt es immer diese Top 10.
Aha.
Wenn man eingibt, weißt du da deine Top 10?
Nein.
Platz 1, Krankheit.
Aha. Org, na, weil oder? Ich so kurze Haare gehabt habe. Das glauben ganz viele, dass das sozusagen eine Chemotherapie, die Haare wachsen
wirklich?
Erst nach Ding ist. Ja?
Dabei war mein erster Gedanke, boah, so schaut der Popstar aus. Wirklich. Wird das voll gefallen. Also, wow.
Danke.
Aber da kommen wir noch später
da
dazu zu den Fotos.
Drauf.
Aber das habe ich hätte nie gedacht, Krankheit. Also, wow.
Überrascht mich auch sehr. Finde ich
Platz 2, Freund.
Mhm.
Platz 3, Partnerin.
Ja. Das ist auch ein Relikt von den kurzen Haaren.
Bandmitglieder, Haare, mhm. Ex-Freund, Körpergröße.
Hm.
Schockiert dich da was? Oder schockiert dich gar nichts mehr?
Also, na doch, die 7,5 Millionen schockieren mich ein bisschen.
7,6.
Gut, umso ärger. Also es deckt sich eigentlich alles mit meinem Eindruck oder mit meinen Gefühlen, die ich so in den letzten 5,5 Jahren als Person der Öffentlichkeit gesammelt habe, dass... Also zum Beispiel meine Friseurin erzählt mir regelmäßig, dass Menschen mit meinem Foto zu ihr zum Friseur kommen und sagen, ich möchte diese Frisur haben.
Das ist doch cool, oder?
Ja, das ist arg und ziemlich cool, ja. Also vor allem für das, weil es glaube ich, oder weil wir das halt viel gesagt haben, dass es so ein ungewöhnlicher Haarschnitt war, diese ganz kurze Pixie-Cut am Anfang, jetzt sind sie länger. Ja, ich habe mich voll wohl gefühlt mit den kurzen Haaren. Ich war aber, bevor ich quasi so in die Öffentlichkeit geschwappt bin, eigentlich ein Mensch, der alle 6 Monate seinen Look komplett verändert hat.
Mhm.
Und deswegen waren jetzt 4,5 Jahre mit der gleichen Mattnummer rumrennen, war echt lang für mich. Und jetzt waren wir irgendwie nach was Neuem und jetzt sind sie ein bisschen länger und ich habe wieder Locken und sie sind ein bisschen heller. Aber ja, insofern ergibt sich dieses innerregen Haare, das kann ich mir erklären. Innerregen Freund und oder Partnerin kann ich mir auch erklären. Also tatsächlich, was ich absurd finde, aber hallo Patriarchat und überhaupt hallo aktuelle Zeit. Wir leben halt trotzdem immer nur in vielen Schubladen oder Stereotypen und der Umstand, dass ich so kurze Haare habe oder gehabt habe, war für Frauen oder ist für Frauen scheinbar ungewöhnlich und wird dann gleich einmal, wenn man sich das als normal heterum weißer Mann vielleicht nicht erklären kann, dann denkt man sich gleich, die muss wahrscheinlich lesbisch sein. Und,
ja, wenn du so lächelst drüber.
Ich lache total drüber. Aber das ist mir tatsächlich oft begegnet, dieses, ich nenne es jetzt einmal Klischee/Vorurteil.
Ja, ist nicht wurscht.
Mir war es wurscht, mir ist es komplett wurscht. Die Leute sollen glauben, was wollen und es geht auch keinem was an.
Mhm.
Aber das finde ich interessant, das spiegeln schon so Google-Einträge, Best-of.
Ja, vielleicht gibt es ein paar Leute, die glauben, du warst mit der Conchita zusammen oder mit dem Josh.
Ja, alles das glauben die Leute. Ist wahr. Werde ich hin und wieder gefragt. Ist wahr.
Ja. Org, oder?
Ja, überhaupt glaube ich an das. Ich weiß nicht, ob man sich an das gewöhnt. Mittlerweile habe ich eine gewisse Distanz dazu, dass Menschen einfach eine ganz große Faszination für das Privateste im Privaten haben, bei Menschen, die sie aus der Öffentlichkeit kennen. Und das, ja, nur dazu, wo meine Musik wahrscheinlich so persönlich ist, manchmal sogar fast intim, dass die Leute dann glauben, sie haben ein Anrecht drauf zu wissen, wo diese Geschichten herkommen und wie das genau war. Also sie wollen nicht nur den emotionalen Mehrwert, sondern halt auch den biografischen Faktenhintergrund. Und das
würdest
ist,
Englisch singen, war es nicht so einfach zu übernasern, oder?
In Österreich nicht, genau. Genau. Und natürlich, vielleicht kommt es auch mit dem Dialekt, dadurch, dass ich halt dann nur so viel näher gehe an meine Wirklichkeit, glauben die Leute, sie haben einen hundertprozentigen Anspruch auf alles, was dahinter steht.
Mhm.
Und da muss man halt eine feine Grenze ziehen für sich selber.
Leute im Fokus. Der Personality Podcast mit mir, Alex List.
Du hast irgendwann einmal gesagt, wie du dir überlegt hast, mal Musikerin werden zu wollen, zu können, hast du dann nicht vorgestellt, dass es sich einmal so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Also du warst ja mal am Anfang mit dem Gedanken, du spielst 100% am Tag Musik und das war's dann.
Voll.
Und jetzt hast du, glaube ich, 20% Musik in deinem Leben und der Rest ist nur...
Wann überhaupt?
Ja.
Also Voll, ich bin jetzt gerade wieder, es ist gerade Sommer und ich bin jetzt gerade wieder dabei, mir so einen Alltag zu bauen, wo ich so eine Art Routine kriege, wo die Musik wieder mehr Platz hat, also auch mein Instrument, die Stimme.
Gehst wieder auf den Ostflügel von deinem Schloss, oder?
Genau. Ja, voll. Also,
haben deinen Bediensteten wieder den Weg gezeigt, wie man ins Studio kommt.
Ja, genau.
Das ein Klischee ist, oder?
Ja, auf einen Ort glauben die Leute halt, und ich verstehe es auch. Ich habe dieses Märchen auch geglaubt und ein Teil von meinem Job ist, ein Märchen zu verkaufen. Also ja. Entertainment ist halt, oder Unterhaltung ist halt auch eine Welt verkaufen, unter Anführungszeichen. Gleichzeitig probiere ich, dass ich mich genau gegen das wehre und ich habe mich halt für die Wahrhaftigkeit entschieden.
Gleichzeitig, jeder Popstar hat ein Neverland Ranch daheim, oder?
Ja, na fix. Jeder. Voll. Ja, und wir alle liegen eigentlich den ganzen Tag im Whirlpool und dann werden wir uns abtrocknen, werden nur kurz von einer Visagistin
hergerichtet. Lassen uns
hergericht.
Abgetrocknen.
Richtig.
Ja.
Und dann gehen wir auf die Bühne.
Ist natürlich nicht so.
Nein, also die Wirklichkeit ist tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich 80 bis 90 Zeit meiner Arbeitszeit mit anderen Dingen verbringe. Jetzt gerade sitze ich in deinem Podcast. Mhm. Das ist ein sehr schöner Teil meiner Arbeit, aber es ist trotzdem Arbeit und es ist jetzt gerade neben Musik machen. Es sind sehr viel mehr Telefonkonferenzen und Organisationsmeetings und E-Mails beantworten und sich Dinge überlegen und so. Und den Teil, der so die Quelle meines musikalischen Schaffens ist, und damit meine ich meine emotionale Arbeit, meine Persönlichkeitsarbeit bis hin zu meine Instrumente, sprich Klavier und Stimme ausbilden, das muss ich echt beschützen. Da muss ich gescheit drum kämpfen, dass das genug Platz kriegt. Und manchmal bin ich mir dann selber voll bass, wie ich das zulassen kann, dass ich manchmal wochenlang nicht singe.
Es ist ja ganz spannend, wenn man den Vergleich hernimmt mit einem Sportler zum Beispiel, weiß nicht, wer das einmal gesagt hat, dass ein Abfahrtsläufer zum Beispiel, man sieht den 10-mal im Jahr 2 Minuten runterfahren und denkt sich, das ist ein lässiges Geschäft eigentlich,
ja,
oder?
Ja.
Und wenn man jetzt deine Songs zusammenzählt, das sind 3 Alben mit durchschnittlich 15 Songs, sind sie auch erst 45 Lieder.
Richtig.
Und das über so viele Jahre.
Ja.
Das ist eigentlich total wenig Arbeit, oder?
Voll. Nein, das merke ich auch,
aber
wenn
das dahinter, das kriegen ja die Leute nicht mit.
Voll. Und das ist auch das Schwierige, weil ich habe es ja früher, wenn ich jetzt so an meine Teenager-Tage denke und dann war das Starmania im Fernsehen und Popstars, das war halt so meine Sozialisation mit, was ist das eigentlich für eine Welt und aha, das kann ein Beruf sein und so. Meine Fantasie war ja auch was anderes. Und da muss man irgendwie vorsichtig sein. Oder ich tue mir auch jetzt, ich kriege total viel, ich sage jetzt einmal Liebesbriefe oder Fanbriefe von jungen Mädchen, die mir dann ihre ersten Sprachmemos oder so USB-Sticks mit, ich habe ein Lied geschrieben, kannst du es dir anhören und was würdest du mir raten? Und ich finde es total schwierig, da habe ich noch keine Antwort gefunden für mich, ob man überhaupt irgendwem erklären kann, wie der Weg daher ist. Und am Ende ist es, glaube ich, so ein individueller Weg und ich habe auch so viele Umwege gemacht oder bin oft gestolpert oder habe mich für falsche falsche Wege entschieden oder bin Ewigkeiten gefühlt im Kreisverkehr festgehängt. Und trotzdem, da wo ich heute stehe, denke ich mir, und alles das war notwendig, um die Dinge zu lernen, die ich lernen musste, um jetzt diese Geschichten erzählen zu können und um der Mensch zu sein, aus dem ich jetzt letztlich eben meine Geschichten mache. Aber ich glaube, was ich schon auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist ein sehr viel disziplinierterer Beruf, als man es gespürt. Also man glaubt halt, wow, das ist eigentlich eine einzige Never-Ending-Party. Und das ist es nicht.
Du hast es ja sogar studiert, du hast das gelernt.
Ja, richtig.
Ich stelle mir da die Frage, kann man das überhaupt lernen?
Nein.
Also, weißt, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man lernt ja immer nur das, was andere schon kennen. Das heißt, der Popstar oder der Künstler soll ja over the top gehen.
Ja.
Oder? Das heißt, nicht das lernen, was wir andere haben sagt, was man lernen muss.
Richtig.
Man klar, atmen lernen, das ist alles gut, Stimme beherrschen etc.
Voll.
Aber ich vergleiche das dann immer mit den Beatles. Und ich finde das immer super. Die haben gesagt, wie die Techniker im EMI-Studio gesagt hat, das geht so nicht, weil es die letzten 50 Jahre nicht gegangen ist.
Ja.
Und der Paul McCartney gesagt hat, das geht so.
Das
weil
müssen
wir
jetzt so machen.
Jetzt so
ja,
machen.
Voll. Ja.
Also, da geht ja nichts weiter, wenn alle es so machen, wie sie die letzten 50 Jahre gemacht haben.
Voll. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen, du kannst Interpretin sein lernen, das glaube ich schon. Also ebenso wie du sagst, man kann Stimmtechnik lernen, man kann das Handwerk von Songs lernen, aber sich selber zur Künstlerin machen, heißt, die eigenen Grenzen immer wieder pushen und verschirmen und immer wieder eine Fremderfahrung machen, in sich selber und mit sich selber. Mhm. Und das ist vielleicht auch das, was ich gleichermaßen anziehend finde an meinem Beruf oder an meinem Leben, dass ich mich immer wieder auf das Neue einlassen muss. Und das auch such, also diese Neugierde ist ja auch was Schönes und ganz oft auch was extrem Angsterfülltes, dass ich mich ständig in Situationen begib oder in Emotionen begib, die eigentlich anstrengend und schwierig sind oder die man nicht so gut ausbalancieren kann oder wo es noch keine Antworten drauf gibt. Und das ist aber auch wiederum das Schöne, dass mein Durchbruchshit wie ein Kind halt einfach nur aus Fragen besteht und mich eben daran erinnert, dass es eben viel mehr ums Fragen stellen geht, als ums Antworten finden. Aber natürlich manchmal würde ich so ein 0815, ich habe die Antwort für alles Leben schon auch reizvoll finden, weil ich mir so ein bisschen weniger anstrengend vorstelle. Aber auch ein bisschen fad.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Blick ins private Fotoalbum.
Ich habe gegoogelt, viele Fotos so durchgeschaut und versucht, so eine fotografische Chronologie zu erstellen. Aber ja, da habe ich zum Beispiel ein Foto gefunden. Was ist passiert zwischen diesem Foto, das man sieht, sehr hübsche Frau, aber mit Wuschelkopf, mit so ein bisschen so, ja, schon stylisch.
Ja.
Ich schätze mal, da war nicht so viel Zeit dazwischen und dem.
Ha.
Oder? Weißt du, was ich meine?
Lass mich kurz raten, wie viel Zeit da dazwischen waren. Das sind schon 6 Jahre.
Okay, weil wie du auf dieser Öffentlichkeitsbildfläche erschienen bist, ich kann mich erinnern, da warst du in dieser Vorabendsendung ORF, was war das, Herbstzeit, Frühlingszeit, Winterzeit oder Studio 2.
Studio 2, irgend sowas, ja.
Ich denke mir, wer ist diese Frau? Kenne ich die von irgendwo? War die mal bei Starmania? Und dann denkt natürlich gleich so mal nach und sagt, wow, das so schaut ein Popstar aus. Dann habe ich das Video gesehen, das Cover gesehen. Und auch zeitgleich ist das mit Social Media so richtig losgegangen. Denke mal, das ist durchgestylt von A bis Z.
Das ist so interessant, wie das nach außen wirkt und wie der Prozess im Innen stattgefunden hat. Das fetzt mir jedes Mal wieder.
Du hast ausgeschaut wie ein Popstar, das Cover hat ausgeschaut, das hat geklungen, wie es klingen muss. Es war einfach, und reden kannst du auch noch.
Voll schön.
Weißt?
Ja, viel und gern.
Und dann bist du eloquent und dann bist du noch positiv und super. Also ich habe gedacht, wow, wo war die letzten Jahre?
Ja, das habe ich mir auch gefragt. ja, also das Foto, das du mir zuerst gesagt hast, das erste, genau, das ist ziemlich am Ende von meinem Studium. Ich würde sagen, das ist 2010.
Okay, da gibt es ja noch andere. Zum Beispiel, das ist ja auch lustig, oder?
Das ist 2 Jahre später.
Okay.
Ja.
Buche Regina Mallinger für dein Konzert.
Ja, arg, das war mein...
Mit
wo
Herz.
Hast du das alles auftrieben? Das ist ja der Wahnsinn, bitte. Arg.
Discogs.
Das Internet ist ein Hund, das vergisst nämlich nichts.
Ja. Aber es ist ein super Foto, oder?
Ich mag es total gern, ja.
Erkennst du dich da noch?
Ja, auf alle Fälle. Also ich erkenne die Dringlichkeit im Blick, die irgendwie gleichzeitig Nähe suchen will und aber auch Grenzen setzen will. Es ist irgendwie was Selbstbewusstes und gleichzeitig bin ich ein total scheues Reh. Oder?
Bist
ich meine, schau dir das doch an.
Bist jetzt nicht mehr.
Doch, bin ich immer noch.
Stimmt, das ist total, ja.
Es hat eine Kraft und es hat eine ganz große Verletzlichkeit.
Aber es geht noch nicht.
Ja.
Vielleicht. Oder auch das ist so Wahnsinn, oder?
Oh mein Gott! Du hast echt alle Sünden gefunden.
Es ist keine Sünde.
Nein, es ist das Leben. Da habe ich Musical gesungen, genau. Ja, das war Teil meines Lebens als Regina Mallinger. Bin ich eben Buche Regina Mallinger für dein Konzert. Und dann haben wir halt Bands und Orchester und Blasmusiken all over the country angefragt für, kannst du Ich gehöre nur mir singen? Und dann habe ich das gemacht. Und das war aber cool. Ich bin dann mit einem Blasorchester oder mit einer Brassband bis nach Südafrika geflogen auf Konzertreise. Also da waren schon coole Sachen mit dabei.
Das Foto.
Das ist mein Diplomkonzert. Ich weiß aber eigentlich nicht, was ich da tue, sagt das.
Nein, da bist du noch nicht Popstar.
Das ist richtig, ja.
Aber wahrscheinlich im Kopf schon.
Ja.
Oder?
Ja und nein. Also
wie viel,
in meinem Kopf
wie
viel, bin ich es heute noch nicht manchmal.
Ja, aber wie viel gehört noch dazu, außer das richtige Lied zu haben? Das wollte ich sagen. Das Outfit, das gehört alles dazu,
ja,
oder?
Voll. Also deswegen, ich habe ganz am Anfang, ich war 33, wie meine Karriere in der Öffentlichkeit begonnen hat, und trotzdem, ich war 13, glaube ich, oder 15, wie ich mich entschieden habe, dass ich eigentlich Musikerin sein will. Und dann hat es halt, das ist so wie das Innerste einer Zwiebel, und das muss halt dann von innen nach außen wachsen, und das braucht halt Jahre bis Jahrzehnte.
Und da eben, war die Zwiebel dann schon fertig.
Ja.
Zum Beispiel, oder? Das ist ein Hammerfoto. Und
danke.
Die sind alle Hammer.
Ja, danke.
Aber
Gerd Schneider wird sich freuen.
Aber dann merkt man einfach, da ist der Knopf aufgegangen irgendwie und auf einmal hat alles zusammenpasst.
Das stimmt. Wobei, ich würde nicht sagen, dass der Knopf aufgegangen, weil das klingt so zufällig, sondern das ist die Arbeit, die ich geleistet habe. Und das,
also
ist
so, alle Stricke sind zusammengekommen,
genau.
Und auf einmal ist da wow.
Genau, also da waren viel eben vor allem diese innere Arbeit mit, weiß ich nicht, Therapie und Schauspielworkshops und Authentizitätsarbeit und wie das nicht alles heißt. Und irgendwann, glaube ich, habe ich dieses Fass, aus dem ich jetzt schöpfen kann, genug angefühlt mit, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will, ich weiß, unter welchen Mustern ich immer wieder erliege, in welchem Spagat ich sozusagen mein Leben lang Festhänger werde, weil ich halt so geprägt bin. Und ich glaube, der entscheidende oder der Knoten, von dem du redest, der dann aufgegangen ist oder wo dieses Netz endlich zusammengefunden hat, war, dass ich eingesehen habe, dass ich bin, wer ich bin, und dass ich das auch gern herzeigen will, und dass es den richtigen Zeitpunkt für so, und jetzt bin ich genug vorbereitet und jetzt gehe ich auf die Bühne und jetzt sage ich her, wer ich bin, dass der Zeitpunkt kommt nicht. Es ist immer zu früh, bis es zu spät ist. Und das war so, diese Marke war, glaube ich, so um die 30 herum, wo ich mir gedacht habe, okay, die ist ja jung und talentiert und eigentlich macht sie alles richtig und jetzt muss nur noch der richtige Zeitpunkt kommen. Und auf einmal bist du 30 und denkst dir, fuck, der war immer noch nicht. Vielleicht kommt er nie. Was mache ich denn, wenn ich jetzt die ganze Zeit investiert und kackelt habe und es war einfach wirklich das, was man gerade in unserem Beruf mit diesem, ja, diese Träume jagen gegangen und eigentlich war das alles ein Seifenblasen und so. Ja, was ist, wenn die Leute, die mir das schon so lange gesagt haben, wenn die recht haben? Und wenn man plötzlich mein stur sein mit, na, ich glaube, da ist was, ich glaube, ich bin ein Popstar. Was ist, wenn ich da wirklich eine Illusion aufrenne? Und eben mit 30 musst du diese Frage schon ernsthaft stellen.
Natürlich.
Weil wir leben auch in einer Zeit, in der Billie Eilish mit 16 ein Popstar ist und Taylor Swift mit 15 und Justin Bieber mit 14, so. Aber das checke ich auch erst so die letzten Jahre, dass du kannst eine große Karriere haben und die innerhalb von 3 Jahren verbrennen und dann ist es vorbei. Oder ich denke, meine Karriere wird jetzt mittlerweile einfach als Marathon und ja, ich würde es mit 70 auch noch machen.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Bilder aus der Kindheit.
Hast du dann so ausgeschaut ungefähr?
So ungefähr, das kommt hier, ja.
Wir blicken ins Fotoalbum von Ina Regen und da habe ich ein Foto gefunden, da muss es so 3-4 gewesen sein.
So in etwa, ja. Voll, bis deppert, ich stehe beieinander. Ja. Was man auf dem Foto nicht sieht, ist, dass meine Mama sowas anhat, das nennt sie Kaftan. Mit dem haben wir sie immer ganz viel verarscht. Aber das ist im Garten bei uns hinten. Das ist unser Schaukel.
Mit Schaukel.
Genau. Und die daneben sitzt, das ist die Corinna. Das ist eine von meinen längsten Freundinnen. Mit der bin ich immer noch befreundet.
Sehr lustig.
Ja.
Gibt's überhaupt lustige Fotos? Du und der Papa vom Spiegel.
Richtig.
Da bin, du kennst natürlich alle Fotos,
ja,
weil die sind von deinem
meinem
Profil,
Instagram.
Ja.
Da bin ich eineinhalb oder so. Und da, genau, das
schaust
war die Hochzeit
Mama
meiner
ähnlich,
Tante.
Oder?
Ich schaue meiner Mama unfassbar ähnlich, ja.
Ja, Weihnachten.
Natürlich, Vater unser tanzen.
Vater unser tanzen?
Ja.
Ja, mein Singen kenne ich, aber tanzen?
Ja, nein, in Goischbach bei der Erstkommunion, da bin ich noch weit weg von der Erstkommunion, aber möglicherweise war meine Schwester gerade in dem Alter, wo man Erstkommunion hat. Und da gibt es eine Choreografie und die tanzt man bei der Erstkommunion zum Vater unser und offensichtlich habe ich das da auch getanzt.
Wer ist denn der?
Das ist mein großer Bruder.
Okay.
Und die Beschützerin in mir, schau, ich habe das Gefühl, er ist kalt, der kriegt natürlich meine Westen.
Ah, okay. Ihr seid 3 Kinder, oder?
Wir sind 3 Kinder, genau.
Und du die Jüngste oder die Mittlerste?
Ich bin die Kleinste, ich bin das nächste Scheißerl.
Okay.
Mein Bruder ist 4 Jahre älter und meine Schwester ist 5 Jahre älter.
Und durftest du alles mehr, als die durften?
In ihrer Version der Geschichte auf alle Fälle.
Das heißt, du hast ein Moped gekriegt? Du hast fortgedürfen, schon mit 15?
Richtig. Ich habe kein Moped gekriegt, aber ich habe das Moped, das Familienmoped, wurde an mich weitergereicht. Aber.
Okay. Und bist natürlich mit 15 fortgegangen. Hast du die Nächte zum Tag gemacht oder warst du der Brave?
Jein. Also,
Erzähl mal, wie war die Regina damals?
Die Wüde Hen?
Die Wüde Hen.
Wüde Hen war ich nicht. Ich war Klosterschülerin, so fangen sie mal an. Ja, ich bin ich war zuerst in Christkirchen in der Privatmädchen-Hauptschule. Da habe ich meine erste Klasse Hauptschule gemacht. Die Schule ist dann zugesperrt worden aufgrund von Klosterschwestermangel.
Also wegen die haben wir doch.
Ja, na genau, so wild war ich. Ich war schon immer so ein bisschen Klassensprecherin.
Also
obviously, ja. Yeah.
Ich weiß, du hast ja fast nur Einser gehabt.
Ja, das stimmt auch.
Mit Auszeichnung bin maturiert.
Mit Auszeichnung maturiert, mit Auszeichnung das Studium abgeschlossen. Ja. Mhm. Ja, eine Ehrgeizlerin bin ich schon.
Schon? Aber erzähl, wie war das damals? Wo bist du denn hingegangen? Wo bist du denn fortgegangen? Weil Golfbuch wird nicht so wahnsinnig die Partyszene gehabt haben, oder?
Richtig, in meiner Jugend nimmer. In der Jugend meiner Mutter, also Golfbuch ist ein Kurort und dementsprechend war in der Jugend meiner Mutter war das tatsächlich ein Hotspot und damals hat es 1500 Einwohner gegeben, aber jeden Sommer fix 5000 pro Woche Kurgäste.
Okay.
Also es war schon fett, also ich bin da aufgewachsen mit, da sind große Hotels, die sind in meiner Jugend dann schon lang gestanden, aber so, man hat irgendwie so, und jetzt findet Galsbach wieder eine Identität und das ist cool. Und in meiner Jugend war das halt mehr so Zeltfester und so. Und wir waren so
ein Ich erinnere mich, da war ich oft mit der Ö3-Disco in
der Nähe. Das glaube ich da. Ja, voll. Ich habe deinen Namen oft auf Plakaten gelesen.
Christkirchen, Taufkirchen, Hofkirchen, Weibern, Bad Schollerbach, da war überall. Das ist alles in deiner Nähe,
das
oder?
Das ist alles im Umkreis von 10 Autominuten. Genau. Ungefähr das. Und genau, ich habe aus meiner Volksschule oder aus der Jungschau und Jugendchor, also so klassische Kindheit am Land halt, wir waren so ein Mädelsklicken aus 4, 5 Mädels, irgendwann dann auch alle zeitgleich einen Mopedführerschein gemacht und dann sind wir mit die Mopeds halt zu den diversen Zeltfester gefahren. Wir haben miteinander natürlich, aber ich habe halt immer geschaut, wo die cooleren Bands spielen, das war mir damals schon wichtig. Und man kauft sich dann dort irgendwie Alkohol und macht irgendwie viel dann drauf, hat man das Taschengeld geführt. Ist sie meistens ausgegangen für den Eintritt. Und wenn ich es voll cool gemacht habe, habe ich dann zwischendurch ein paar Bechern eingesammelt und die Bechern zurückgebracht, damit ich mir den Eintritt leisten kann.
So warst du.
So war ich. Naja, das checke ich auch erst irgendwie später, aber ich bin einfach ein Arbeiterkind. Also
hast du dich einladen lassen von irgendwelchen Typen?
Nein, das durfte ich nicht. Das war meinen Eltern extrem wichtig, dass ich mich von niemand auf was einladen lasse und dass ich mit niemand mit niemandem, den ich nicht kenne, ins Auto steige und so. Also
hast du das nachher nachgeholt, wie du allein gelebt hast?
Das habe ich erst
weiß
so.
Nicht, hast du in Linz allein gelebt beim Studieren oder bist du jeden Tag heimgefahren?
Nein, also ich bin zuerst ein halbes Jahr hin und her gefahren, deswegen weiß ich auch, was die Leute vom Land reden, wenn sie sagen, sowas wie das Klimaticket funktioniert am Land nicht, weil der Weg von Golspach nach Linz zur Uni waren 2,5 Stunden. Genau, aber nein, ich habe in Linz damals dann schon mit meinem Freund zusammengelebt, der auch Musiker ist und Sänger ist. Und genau, mit dem habe ich zwischen 18, naja, zusammengezogen sind wir mit 19,5 und 30 zusammengelebt. Genau, zuerst in Linz.
Und da ist dann abgegangen?
Auch nicht.
Altstadt, Vollgas.
Nein, ich habe in der Altstadt gewohnt, ich hätte dort voll abgemessen eigentlich, aber aus zwei Gründen nicht, weil erstens habe ich eben parallel 2 Studien gemacht und da bleibt dann gar nicht so viel Zeit über, wenn du üben auch noch willst und so. Und zweitens war meine Stimme leider...
Du bist so vernünftig.
Ja, scheiße.
Du bist so vernünftig, Regina.
Ich weiß. Ich finde es eh geschissen.
Bisschen mehr Ina raushängen lassen.
Ja, das hole ich jetzt ein bisschen nach. Ich weiß es nicht. Also, ja, man ist halt, wer man
nein,
ist.
Ist doch
ich glaub,
okay.
Ich war schon, also ich habe schon, ich kann schon die Sau rauslassen, aber halt eher in einem, ich kann schon eskalieren und dann drauf machen, aber das hat selten was mit Alkohol zu tun und das hat auch selten was mit bis um 5 oder 6 in der Früh weggehen und so zu tun, sondern ich glaube, ich bin schon ein sehr leidenschaftlicher Mensch, aber ich verfolge halt auch extrem leidenschaftlich meine Ziele. Und deswegen stellt sich für mich, also was ich vorher sagen wollte, meine Stimme war immer schon eine Prinzessin. Das heißt, so ein Partyabend hat mir einfach immer 2 oder 3 Tage gekostet, in denen ich dann heiser war.
Okay.
Und das war es mir dann nicht wert. Und ja, natürlich, jetzt bin ich 38 und denke mir, fuck, ich werde nie wieder 17 sein und ich werde nie wieder in diese Schwerelosigkeit und in dieses... Ich weiß nicht, ob ich jemals die Erfahrung machen werde, wie es ist, unvernünftig zu sein. Und ein Teil von mir bereut das ein bisschen, weil ich mir denke, ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung so für eine Persönlichkeit. Aber ich kann erstens die Zeit nicht zurückdrehen und zweitens, ich würde mich immer wieder so entscheiden. Ich würde immer wieder dieses Leben haben wollen.
Natürlich, außerdem bist du jetzt auch auf viel Festivals. Jetzt bist du halt auf der Bühne und nicht das vor der stimmt. Bühne im Gatsch.
Das stimmt. Und auf einem Ort bin ich jetzt trotzdem nicht 38. Weißt du, ich meine, wenn ich auf meiner Bühne bin, bin ich irgendwie eh immer 17. Und eben diese Disco-Kugel oder diese Flipper-Kugel, von der du ganz am Anfang geredet hast.
Merkst du auch alles.
Ja, natürlich. Mein aktuelles Bühnenkostüm ist tatsächlich ein durchgehender Glitzer-Onesie und dann habe ich noch so einen schwarzen Glitzer-Umhang mit Kapuzen, so voll Whitney Houston eigentlich. Und mir taugt es extrem. Und ich fühle mich eben wie mein mit 17 wahr gewordener Popstar-Jugendtraum. Und als solche fühle ich mich auch auf. Also auf meiner Bühne gibt es einfach keine Regeln und das liebe ich extrem.
Leute im Fokus. Das Shooting.
Heute darf ich dich fotografieren. Wirst du gerne fotografiert?
Mal so, ehrlicherweise. Also, ich glaube,
sag mal so, hast du einen Plan?
Nein.
Oder der Fotograf hat den Plan?
Das kommt ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Also, wenn ich jetzt eine neue CI, also Corporate Identity, entwickle, sprich, wenn ich mir den Look überlege für ein Album, dann will ich natürlich auch, dass das, wie das ausschaut, sich so angespürt wie das, was drinnen ist. Dann muss ich einen Plan haben und dann suche ich einen Fotografen, eine Fotografin aus, die zu diesem Plan passt.
Okay.
Und wenn es dieses Match gibt, ab dem Moment will ich aber dann auch eben mich hingeben und sagen, okay, wir haben uns in unserer Vision abgestimmt. Ich vertraue darauf, dass wir das Gleiche wollen. Und ab jetzt müssen wir uns da beide reinschmeißen in dieses kalte Wasser und hoffen, dass am Schluss das dabei rauskommt, was wir uns vorgenommen
das
haben.
Das macht mir heute ein bisschen einen Druck. Weil ich höre da so ein bisschen einen Kontrollfreak raus aus dir.
So. Ja, aber heute ist ja die Umgebung auch
andere. Ja, ja.
Heute ist es
darf
ja,
ich die Fotos dann aussuchen?
Ja, also ich wünsche mir, dass du das Foto aussuchst, von dem du das Gefühl hast, das bildet den Menschen, den du heute kennengelernt hast, am besten ab. Schön mit dem Licht. Na, dann haben wir es ja schon. Tschüss.
Nein.
Ich schaue ja gern ernster Fotos. Aber ich weiß auch, dass dann immer alle sagen, aber dein Lachen ist so schön. Ja, eh. Okay. Während meinem zweiten Album war ich gern androgyn. Und jetzt bin ich gerade gern Frau.
Wir haben's.
Yeah. Du suchst es aus? Ich sag danke. Frech. Wir sind nur da. Cool, ich bin neugierig, was da aus ist.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality Podcast mit mir, Alex List.
Du hast vorher dein Alter schon zweimal erwähnt. Deswegen darf ich es auch sagen. Bitte? Darf man auch sehen, dass du 38 bist auf den Fotos?
Unbedingt.
Weil zum Beispiel, wenn ich das, finde ich ein sensationelles Foto zum Beispiel. Ja. Also ist auch aus dieser Serie, ja. Wo du die kurzen Haare hattest.
Genau.
Aber da sieht man halt kein Fältchen und nichts.
Das ist das Single-Cover zu meiner ersten Single vom zweiten Album. Mhm. Genau, das ist Leichten. Das stimmt.
Also es fällt mir zum Beispiel auf, dass das alles sehr geschönt ist, also im positiven Sinne.
Ja.
Wie stehst du zu diesem Filtern und so?
Damals ehrlicherweise nur weniger aufgefallen. Also ja, jetzt gerade denke ich mir auch, ja, das ist eigentlich mehr retuschiert, als ich es heute wahrscheinlich sagen würde. Gleichzeitig aber, und das ist wieder was über, wie viele Talente muss man als Popstar haben oder was gehört alles zu meinem Beruf dazu, das sind alles Dinge, für die ich jetzt erst eine Sprache entwickle oder einen Fokus entwickle und eine Abstufung entwickle, was ich an Fotos will und nicht will. Bei meinen ersten Fotoshootings nimmst du irgendeinen Fotografen, der gerade Zeit hat, der macht irgendwelche Fotos und am Schluss hast du einen Klick und es gefällt dir oder es gefällt dir halt nicht. Das ist schon vielleicht ein bisschen leichter, wenn man so Anfang, Mitte 20 ist und ich merke, dass das schwerer wird, also schwerer im Sinne von ich bin jetzt 38, ich bin keine 19 mehr, mein Gesicht sagt, dass ich schon Zeit lebe.
Ist doch gut so.
Das finde ich auch gut, richtig. Aber wir leben in einer Welt, in der Jugend, speziell von Frauen, verherrlicht wird, um nicht zu sagen, Schönheit ist das Kapital, das man von Frauen verlangt und das aber automatisch annimmt. Mhm. Also das ist zumindest das Narrativ der Welt. So. Und gegen dieses Narrativ, dass sozusagen mein Wert sich nicht über meine Schönheit definiert, muss ich mich aktiv stöhnen. So. Mhm. Ich habe mich sowieso, glaube ich, lang, das ist lustig, dass ich da jetzt mit dir öffentlich drüber nachdenke, ich wollte nie als, ja, diesen Gedanken formuliere ich gerade zum ersten Mal, deswegen zögere ich ein bisschen. Ich wollte nicht, dass meine Schönheit vordergründig ist. Ich habe mich ja nie so als schöne Frau selber definiert. Das ist halt jetzt was, was so von außen ein bisschen auf mich zukommt. Aber ich wollte immer wahrgenommen werden für mein Menschsein, was ich am Anfang schon gesagt habe. Und dann aber auch für meine Kompetenzen, sprich für, hey, ich bin eine gute Sängerin, ich bin eine gute Songtexterin, ich habe da Qualitäten. Schönheit als Qualität ist mir irgendwie zu billig. Also, oder halt, das bedeutet mir nichts. Und gleichzeitig finde ich es auch paradox, dass ich dann merke, ja, aber, dass ich da jetzt Falten habe, die ich früher nicht gehabt habe, dass mir das auffällt überhaupt und dass ich dann kurz einen Moment drüber nachdenke, finde ich auch paradox. Also, das ist einfach ein schwieriges Feld.
Wenn ich mir deine Fotos zum Beispiel anschaue, auch auf deinen Instagram-Account, das hat alles irgendwie so Hand und Fuß. Es hat alles so kompakt aus, so gut aus. Hat alles so eine Bildsprache. Entscheidest du das?
Das ist ein schönes Kompliment, danke. Ja, mein Bauch entscheidet das. Mhm. Also, weil ich das jetzt schon zwei, dreimal so ein bisschen heraushöre, als wäre das so eben ein kompaktes, in sich stimmiges Produkt. Das ist halt so, wie ich meinen Beruf gern lebe oder wie irgendwie diese, ja, das sind ganz oft ganz intuitive Entscheidungen, nach denen ich Fotos aussuche, aber auch Fotos mache. Das ist, ja, das gefällt mir halt.
Aber auch wenn du Fotos von der Tour hast, Backstage, da merkt man einfach, der das, die Fotos macht, der kann das.
Absolut, ja, ja, ja.
Also hast du einen Fotografen mit?
Manchmal, nicht immer. Mhm. Also ich habe immer, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, einer meiner größten und längsten Fans, das ist die Michelle, die hat angefangen einfach von sich aus zu allen meinen Konzerten zu fahren und dann am Merchstand bis zum Schluss auszuharren für ein kurzes Hallo und ein kurzes mich umarmen und so. Und mittlerweile ist die eine Mitarbeiterin von mir und arbeitet an meinem Merchstand und verkauft super, meine CDs, genau. Mhm. Und sie und eine Freundin von ihr, die Easy, haben während Corona von, okay, wir dürfen jetzt alle unser normales Leben nicht leben, haben sie dann in ihrer Freizeit entschieden, dass sie einen Social-Media-Kurs belegen und haben sie dann mich ausgesucht als Projekt. Und haben sozusagen alles, was man halt da so lernen muss in so einem Social-Media-Management-Kurs bis hin zu Content-Creation, haben mich da einfach ein halbes Jahr begleitet. Mhm. Und es passiert auf meinem Instagram aber, also ja, ich mache das eigentlich ausschließlich selber, aber die zwei Mädels, da haben wir uns halt dann oft irgendwie auch so in Feedback-Gesprächen abgestimmt und die unterstützen mich da und eben die Michelle ist eben Backstage mit mir mit und macht halt manchmal Fotos oder halt die Reels, die Zusammenfassungen von meinen Konzerten, weil da kann ich schlecht selber auf meiner Bühne mit der Kamera mit umrennen. Das macht die Michelle und bei ausgewählten Konzerten, sowas wie bei meinem Heimspiel in Linz, im Musiktheater oder im Orpheum in Graz, da buchen wir dann extra FotografInnen, die halt dann so die Stimmung in der Band und Backstage und in den Garderoben und beim Aftershow-Bier, die das ein bisschen einfangen. Plus auch ein ganz großes Asset, eben der Fotograf, der die Fotos für mein zweites Album gemacht hat, ist eigentlich mein Lichtdesigner, das ist der Gerd Schneider. Und der hat auch immer, der schießt dann manchmal so aus der Hüften, nämlich tatsächlich, fängt so Momente ein auf der Tour und alle diese Bilder darf ich benutzen und verwenden und das ist einfach ein großes Glück.
Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum.
Kannst du dich an dieses Foto erinnern?
Ha. Ja, ich kann mich erinnern.
Das war das erste Foto auf deinem Insta-Account.
Wirklich? Mhm.
2017 erst.
Genau. 6 Jahre. Das ist 3 Wochen, bevor wie ein Kind rausgekommen ist.
Du mit der Quetschen.
Ja, richtig.
Weil du hast Akkordeon gelernt.
Ja, richtig. Und du hast gut recherchiert. Genau.
Ist es deins?
Nicht das meiner Kindheit. Also das gibt's leider nicht mehr. Das habe ich mit 13 verkauft oder mit 15. Und dann, aber wahrscheinlich auch, weil eigentlich im Herzen war immer schon das Klavier mein Instrument. Und wie es aber dann darum gegangen ist, diesen Song zu produzieren oder allgemein Ina Regen auch eine musikalische Klangwelt zu geben, war mein Produzent ein großer Fan davon, den Dialekt auch musikalisch einzufangen, sprich was Österreichisches in diese Klangwelt zu bringen. Und das waren in dem Fall die zwei Elemente Hackbrett und Akkordeon. Weil eine meiner ersten musikalischen Erinnerungen, das war mein Onkel, und der hat Zither gespielt. Ist jetzt kein Hackbrett, weiß ich auch, aber das ist so ein ähnliches
oder?
Feld. Genau, und es ist so uroberösterreichisch. Aber das war immer, wenn wir den Onkel Franz besuchen gefahren sind, er hat sich, glaube ich, schon ein bisschen gefürcht von mir, weil irgendwann habe ich ihn einfach angefleht, ob er mit mir in sein Büro geht, und dort war dann die Zither, und die hat er dann ausgepackt, und dann hat er mir halt 3-4 Lieder vorgespielt, und in meiner Welt war das immer viel zu kurz, in seiner immer viel zu lang, aber das war einfach, Musik war einfach immer schon mein liebstes Hobby.
Das war immer Harry Lime, oder?
Dödel, dödel, dödel. Ja.
Es gibt, glaube ich, kein anderes Lied, oder?
Ja. Nein, es waren schon ein paar andere auch. Und, aber ja, insofern hat es auch zu dem Zeitpunkt irgendwie für mich gestimmt, nachdem mich der Dialekt so zu meinen Wurzeln zurückgeführt hat, dass man auch musikalisch meine Wurzeln in die Produktion einholt. Mittlerweile sehe ich das anders. Also es gibt jetzt schon länger kein Akkordeon mehr in meinen Produktionen, weil ich da, glaube ich, irgendwie gereift bin und ja, jetzt nicht mehr diese Nostalgie habe, was so meine musikalischen Wurzeln angeht. Aber ja, das war.
Aber es ist lustig, 57 Personen gefällt das Ganze.
Ja.
Also der Lukas, der erwähnt ja.
Ja, mit dem habe ich für mein erstes Album auch geschrieben, deswegen
und
haben wir uns da
Kommentare.
Schon gekannt. Ja.
Hat sich ein bisschen was geändert jetzt in deinem Instagram-Account, oder?
Ja, das sind jetzt ein paar mehr. Genau.
Lustig, oder?
Voll. Ja, das Internet vergisst nichts, habe ich halt auch schon ein paar Mal gesagt.
Mhm. Dann kommen wir dazu.
Ein, Gregor Meile.
Glaube ich, mittlerweile ein lieber Freund von dir, oder?
Richtig, viel zu lange nicht mehr gesehen, aber...
Du warst mit dem auf Tour und da habe ich dich gesehen in Salzburg.
Ja.
Im, weiß nicht, heißt das Rockhaus, hat das früher geheißen?
Ich glaube, ja.
Heißt das immer noch Rockhaus, oder? Nein, es hat, glaube ich, jetzt anders.
Ich glaube auch. Ich weiß es nicht.
Vor 100.000 Jahren, wie noch unterwegs war, das Rockhaus. Aber das war ein sehr stimmiges Konzert für mich und man hat das Gefühl, ich habe den Gregor ja auch schon mal kennenlernen dürfen, das ist ein ganz lieberner Feiner, oder?
Absolut.
Und man merkt einfach, dass der Typ selber mal Bühnentechniker war und einfach weiß, was Backstage abgeht und der ist ja nicht zu schade, dir mal ein Kabel zu rollen und
überhaupt
solche Sachen, oder?
Überhaupt nicht. Nein, genau.
Das ist, glaube ich, das Coole an dem Typen.
Voll. Also beim Gregor habe ich auch voll das Gefühl, der ist auf der Bühne so, wie er hinter der Bühne auch ist. Also natürlich wird der Gregor auch noch einen Gregor in sich haben, den dann vielleicht nur seine Freunde, seine Familie und seine Eltern kennen. Aber der ist auch ein total offener, warmherziger, gerader Müche.
Müche, sagen wir wieder, wo wir uns da rechnen, das ist super.
Und das war eine total schöne Erfahrung. Also der Klaus, mein Manager, kennt den Gregor halt schon ewig und hat mir dann irgendwann einmal 2018, also noch relativ frisch in meiner Karriere, mitgenommen nach Graz an die Kasematten und dort waren wir dann mit dem Gregor Meile auf einem Café und das war natürlich ganz arg, weil für mich war halt Gregor Meile der aus Sing meinen Song und oh mein Gott, der ist ein Popstar. Und dann sitzt der mit mir und trinkt einen Radler und sagt, dass er sich meine Musik angehört hat und so. Und dann haben wir halt irgendwie geredet über das MusikerInnensein und über das Tourleben und über was man so will von einer Karriere und worum es eigentlich geht, nämlich ums Musikmachen und so. Es war ein total schönes Gespräch. Und ein Jahr später bin ich mit ihm auf Tour gegangen. Und dann haben wir insgesamt, ich glaube, 22 Termine. Es war ganz arg.
Ich glaube,
er
hat ihn nach Deutschland auch mitgenommen.
Genau,
glaube,
wir sind dann eigentlich durch Deutschland gefahren.
Du hast nicht nur Österreich für ihn eröffnet, sondern...
Genau, ich habe zwei Österreich-Shows, also Wien und Salzburg für ihn eröffnet und dann halt 19 in Deutschland. Und das waren viele, viele Autobahnkilometer selber im PKW hinterhergefahren, weil im Nightliner leider auch Platz zu wenig war. Und irgendwo mitten in der Nacht in irgendein Autobahnhotel jumsen rein und 4 Stunden schlafen und wieder weiterfahren. Also es war so richtig
Rock'n'Roll,
wie man sich halt vorstellt. Und eben so, wie du sagst, selber Klavier schleppen, selber die Kabin verkabeln und so. Aber das waren wichtige Kilometer und es hat voll Spaß gemacht. Und bis jetzt, glaube ich, hat mir das eben auch ermöglicht, dass ich selber in Deutschland auf Tour sein kann und dort halt auch so meine 200-300 Leute pro Stadt bespülen kann und dass da immer wieder halt dann danach Leute da sind und sagen, ich habe dich das erste Mal bei Gregor gesehen oder das andere, ich habe dich zum ersten Mal mit Helene gesehen. Das
mit
sind
Helene.
So die zwei.
Ja, mit Helene. Ich habe dich zum ersten Mal hier gesehen.
Am Donauinselfest. Mhm. Ja. Org, das war mein 5. Konzert des Innerregen. Das werde ich nie vergessen.
Und man sieht ein Foto von der Bühne geschossen, der Platz war voll.
Ja, das waren irgendwas zwischen 80 und 100.000 Leute.
Das war wann?
Das war, ich glaube, am 24. Juni 2018.
Also so genau wollte ich es wissen, 2018.
2018 im Juni.
Mhm. Bist du lieber in kleinen Konzerten auf der Bühne oder bei sowas? Oder sagen wir so, fühl dich da rein in dich, in die Regina, in die Ina, ja, die am Klavier sitzt, Donauinselfest, 80.000 Leute vor ihr. Wie geht's dir da, wenn du daran denkst? Gibt es immer noch ein bisschen einen Schauer?
Darauf habe ich zwei Antworten. Also wenn ich zurückschaue an diesen Tag 2018, dann würde ich sagen, dann ist das das, was ich ganz am Anfang erzählt habe, nämlich wie oft mein Leben eigentlich außerhalb von meiner Komfortzone stattfindet. Das war eine komplette Grenzerfahrung für mich. Das war eigentlich wirklich arg für mich. Also voll arg schön, weil von dem Moment traue ich halt ewig, ohne es genau zu wissen, aber zu wissen, fuck, heute ist der Tag, heute wird dieses Bild in meinem Kopf wahr. Ich gehe auf die Bühne und dann ist es. Und gleichzeitig weiß ich aber nur, dass es mir zu früh war. Also,
wirklich?
Ja, irgendwie hätte ich gern mehr Meter gehabt mit meiner Band. Ich hätte gern die Songs einfach schon öfter gespielt. Ich bin genug Live-Musikerin, dass ich weiß, dass es trotzdem, du kannst so viel proben im Proberaum, wie du willst. Du musst irgendwie ein paar Live-Kilometer machen. Mhm. Und es war einfach mein 5. Konzert. Und die Konzerte, die ich davor gespielt habe, waren vor 100 Leuten, also alles Innerregen und mit dieser Musik. Oder halt, mein erstes Konzert war halt vor 50 Leuten und da vor mir sind es dann 80.000. Und 80.000 ist einfach eine andere Dimension, das muss man irgendwie üben. Oder also ich weiß nicht, das mit so einer Riesenmenge an Publikum muss man ein bisschen anders umgehen. Insofern, und dann komme ich zu, warum habe ich zwei Gefühle dazu, das ist ein Sehnsuchtsort, immer nur, dass ich mir denke, ich würde das gerne nur mal machen und besser wissen, auf was ich mich vorbereite und auf was ich mich da einlasse, ja, und das nur mal genießen.
Um wieder zurückzukommen, das ist für mich so, glaubst du, da stimmt alles. Deine Musiker schwarz angezogen, du bist hell erleuchtet in der Mitte, sitzt auf einem Klavier, leicht schräg, 45 Grad, schaust ins Publikum, hast den Grins auf dieser großen Leinwand, die Stimme kommt und der besser geht's nicht.
Ja. Voll, ich würde es sofort wieder machen, weil ich natürlich trotzdem war, so hinter den Kulissen, ich habe zum ersten Mal einen eigenen Monitortechniker mitgehabt. Mein wirklicher FOH, also Front-of-House-Techniker, hat mir einen Tag vorher gesagt, dass er doch nicht kommen kann, weil er mit Wander auf Tour fahren muss. Also es war so viel Harakiri hinter den Kulissen, dass ich in dem Moment, wo ich auf die Bühne gegangen bin, mir gedacht habe, okay, aber ich lebe noch. Es geht sich aus. So. Und den ganzen Tag Interview-Marathon zum ersten Mal. Es war halt auch zum ersten Mal so als... Ich war schon früher auf Festivals, klar. Mhm. Also ich war auch, seit ich 18 bin, jedes Jahr am Donauinselfest. Mhm. Aber dann eben den Zirkus von der anderen Seite zu sehen und quasi das Zirkuspferdchen zu sein, wegen dem jetzt alle eskalieren, das war halt das erste Mal, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und die hat mich ein bisschen überfordert, aus heutiger Sicht. Ich habe es für damals, glaube ich, gut gemacht, aber ich habe am Rande meiner Möglichkeiten operiert. Und es ist okay, aber ich weiß, dass ich das besser kann und vor allem, ich weiß, dass ich das genießen kann. Und ich habe es nicht genießen können.
Nicht? Okay. Und das hast du schon genießen können.
Das habe ich genießen können, genau.
Also ich zeige gerade ein Foto aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion zum Ukraine-Konzert. Das war, glaube ich, 2021?
2022. Das war der 19. März 2022.
Und wir haben vorher im Vorgespräch besprochen, wir waren wirklich gleichzeitig Corona-positiv und an dem Tag waren wir frei.
Richtig. Ich habe gezittert. Also ich habe die Anfrage gekriegt, ob ich dort teilnehmen kann und will. Oder eigentlich muss man anders sagen, ich habe mir eine reklamiert. Ich war für dieses Line-Up nicht vorgesehen und habe dann gesagt, wie kann das sein, dass da so viele Männer vorgesehen sind und nur zwei Frauen? Was ist mit euch? Mit mir waren wir dann drei, okay. Finde ich immer noch eine fragwürdige Gewichtung, aber fair enough.
Ja, die Denk hat moderiert 4.
Stimmt. Ja. Macht mir das jetzt glücklicher?
Nein,
genau. Und habe also gesagt, gibt es eine Möglichkeit, dass ich dort auftreten kann? Und dann hat der Ewald Tatar gesagt, ja, okay, von mir aus. dann musst du am Schluss Imagine spielen. Und ich so, ja, okay, passt, den Trade mache ich. Und somit habe ich zwei Songs im Duo, ganz frisch mit meinem Gitarristen Valentin Bröderbauer, am Nachmittag gespielt. Und genau, und ab dem Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, dass ich dort spielen werde, habe ich aber auch gewusst, dass ich Corona-positiv bin. Und ich war so, Alter, na, Leben, warum tust du mir das an? Wie kannst du mir das gleichzeitig geben? Das ist doch eine Frechheit. Und habe dann einfach alles getan, was mein Immunsystem boostet, alles, was man irgendwie recherchieren hat, Kinder, über wie kann man Corona so schnell wie möglich bekämpfen. Alles habe ich gemacht, den ganzen Tag inhaliert und keine Ahnung. Also ich war nicht on top of my game, wie ich auf diese Bühne gegangen bin. Ich war echt eigentlich immer nur ein bisschen erschöpft von dieser Krankheit, aber ich war halt zumindest schon nicht mehr positiv.
Du warst da.
Ich war da und ich, das habe ich genießen können. Mhm. Das waren auch so 60.000 Leute, glaube ich. Und das war echt ein schöner Moment, plus weil ich halt das Gefühl gehabt habe, dafür gibt es Kunst und Musik, um in so außergewöhnlichen Zeiten wie am Krieg und mitten in einer Pandemie Menschen trotzdem Hoffnung zu geben und uns zu Menschen und zum Fühlen einzuladen und dass man sich nicht so abstumpft gegen alles, was da jetzt gerade passiert.
Ein paar Fotos hätte ich noch zum Anschauen.
Bitte, sag her, ich bin sehr neugierig, was du
jetzt. Ja, aber zuerst machen wir noch ganz kurz Blitzlichtfragen, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter.
Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos?
Schwarz-Weiß.
Hochformat oder Querformat?
Hoch.
Es ist so lustig. Jeder macht mittlerweile Hochformat, oder?
Ja. Naja, Instagram und so.
Ja, ist ja Wahnsinn, stimmt, was da jetzt losgegangen ist.
Ja, das hat aber auch, glaube ich, eben einfach so diesen, den goldenen Schnitt umdraht auf
einmal. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Wann hast du dich zum letzten Mal gegoogelt? Jetzt ehrlich.
In diesem Jahr sicher noch nicht.
Wirklich nicht?
Ganz sicher nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Letztes Jahr, vor zwei Jahren?
Okay.
I don't know. Das mache ich nicht.
Wirklich nicht?
Nein.
Interessiert dir das gar nicht?
Also ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich ein Standardforum gelesen habe, während ich auf der Mania-Sendung war.
Das war das nächste Foto gewesen.
Ja, genau. Und das ist einfach eine ungesunde Erfahrung. Hm. Die muss man nicht machen.
Womit hast denn du dann zum ersten Mal Geld verdient?
Mit Zimmerputzen im Gasthaus meiner Großeltern.
Wirklich?
Mhm.
Du
da
warst
12.
Wow.
Ja. Ich war jung und brauchte das Geld.
Was würdest du tun, wenn das dann mit der Musik dann doch nicht geklappt hätte? Oder hättest du es auf Teufel komm raus immer wieder probiert?
Das ist schwer zu beantworten. Na, weil.
Also hättest du zum Beispiel diese Aufnahmsprüfung zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal nicht geschafft? Weil du dann vielleicht irgendwer einmal gesagt hätte, sorry, ich habe kein Foto für dich.
Naja. Ich glaube, in diesem Jahr, deswegen war dieses Scheitern an dieser Aufnahmeprüfung auch so wahnsinnig wichtig für mich, weil ich in dem Jahr zum ersten Mal die Erfahrung gemacht habe, dass mir die Musik bleibt. Also, dass die Musik für mich so ein wichtiges Lebensfeld ist, dass wurscht, ob das wen interessiert oder nicht, ich werde immer Musik machen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, ein Teil von Ina Regen ist mein innerster Kern.
Aber
die Ina wird immer Musik machen
und
immer am
Klavier sitzen. Jeden Samstag Karaoke singen und so, das nicht. Oder Background-Sängerin in einer Coverband.
Das ist eben das andere, also so mit 32, wie ich ein Kind geschrieben habe. Das war eine finstere Phase in meinem Leben. Das waren mehrere Wochen und Monate echt schwer. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht sowas wie eine melancholische, depressive Phase war, aber da habe ich einige Lebensträume zerplatzen lassen in diesem Jahr wahrscheinlich. Und es ist immer finsterer geworden und einer von diesen finsteren Gedanken war halt auch, was ist, wenn das mit, eben wenn dieser innere Popstar oder dieses innere Künstlerin sein, was ich eigentlich schon mein Leben lang spiele, wenn das eine Lüge ist, wenn das eine Wahrheit ist, an die nur ich allein ich glaube und sonst niemand.
Wenn du vielleicht
niemanden.
Gar nicht so gut singen kannst,
genau
wie
das,
du glaubst.
Ganz genau das, der komplette Imposture, alles war da. Und was ist, wenn ich den Traum aufgeben muss?
Blitzlichtfragen. Welche Schlagzeile, oder gibt es eine Schlagzeile, die du mal über dich lesen möchtest?
Boah, das ist eine extrem geile Frage, über die ich länger nachdenken müsste. Ja. Ina Regen hat den Amadeus für ihr Lebenswerk bekommen.
Okay. Mhm. Hattest du Poster von Popstars in deinem Kinder-Jugendzimmer hängen? Und wenn, welche?
Ja, hatte ich. Ich bin eine Backstreet Boys Girl und es war natürlich Nick Carter.
Nein.
Na, freilich.
Der liebe, brave.
Naja, er war der Jüngste, alle anderen waren mir zu alt.
Okay. Zeigst du mir, letzte Frage, das letzte Foto in deinem Handyspeicher?
Das letzte, das ich selber gemacht habe, oder was?
Hast du ein Handy überhaupt mit?
Ich habe ein Handy mit. Ja, jetzt sagst du, was soll sein?
Na schau, wer ist das?
Das Rechte ist die jüngste Tochter von meiner besten Freundin. Und okay. Das daneben ist wiederum ihre beste Freundin, die letzten Sommer nach Dubai ausgewandert ist und wow. Jetzt aber gerade da ist. Und das habe ich dann eben von meiner besten Freundin das Foto geschickt, wie sie sich beide freuen, dass sie sich wieder haben.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
Schauen wir noch ein paar Fotos hin.
Voll gern.
Das ist ein schönes Foto. Starmania, du hast das kurz vorher schon mal erwähnt.
Findest du
es schön? Ich finde es gut.
Ja?
Du nicht?
Doch.
Also das Foto.
Ich finde es, ja.
Wenn du, ich habe nämlich schon 2-3 Sätze über deine Starmania-Zeit von dir gehört. Also irgendwie kommt so ein bisschen raus, das hättest du auslassen können.
Nein, das würde ich so nicht sagen.
Okay.
Ich bin nach wie vor froh über die Erfahrung. Mhm.
Also du warst Jurorin?
Genau, ich war Jurorin. Ich war eine der drei JurorInnen. Mhm. Und man hat mich so ein bisschen zum Bad Cop gemacht oder halt zu... Die Ina ist die mit der Kompetenz, das muss die Ina beantworten und so. Das war eine schwierige Rollenverteilung für mich. Ich glaube, ich habe mich damit gut geschlagen.
Du warst mit der Pfeiffer und mit dem Bensko.
Team Bensko, genau. Und ganz ehrlich, ich bin auch dann am Ende des Tages gern die, wo man sagt, hey, die hat Kompetenz, wenn es um musikalische Beurteilung geht. Nämlich um Stimmen beurteilen und um Künstlerin sein beurteilen und um irgendeinen generischen Mehrwert erkennen oder nicht erkennen. Insofern bin ich mit dem, wie ich meine Rolle gestaltet habe oder wie man sie wahrgenommen hat, auch total einverstanden. Warum ich so ein bisschen schwanke ist, ich finde es einfach bedauerlich, dass man als Jurorin eben nicht für Kompetenz stehen soll, sondern halt für Entertainment und kannst du ein bisschen lustiger sein und so. Mhm. Das verlangt man von einem Sportkommentator am Rande auch. Und ich glaube, wir waren auch eine unterhaltsame Jury. Aber dass man sich dann in der nächsten Jury so irgendwie so halb entschieden hat für Kompetenz und dann für einen tiefen Ausschnitt, finde ich schwierig.
Mhm. Wie stehst du denn überhaupt zu so Starmania, Helden von morgen, große Chance? Hast du bei sowas irgendwann einmal mitgemacht? Das heißt, wenn man in den Archiven kramt, du warst nicht in irgendeiner Vorausscheidung von Starmania 4 oder irgendwo mal dabei.
Ich war, doch, ich weiß gerade nicht, ob ich das jemals schon erzählt habe.
Genau,
aber da muss man sich ja nicht bewerben, sondern genau, da wurde man, eingeladen. Also ich wurde von Thomas Rabitsch eingeladen, genau. Und ich war ganz viel Background-Sängerin bei den diversen ORF-Shows, diverse Song-Contest-Vorausscheidungs-Shows, so wie die Conchita kennengelernt und so bin ich dann auch zum Song-Contest einmal gefahren und so. Und ich war Jugendsünde beim allerersten Starmania-Casting der ersten Staffel, weil das war mein 18. Geburtstag.
Nein.
Und meine Freundinnen haben mich dazu überredet, dass wir das an meinem 18. Geburtstag machen. Das war das einzige Mal, dass ich Schule geschwänzt habe und dann sind wir da hingefahren und dann habe ich dort You've Got a Friend, also die haben mich halt dann dort angemeldet und so und dann habe ich You've Got a Friend gesungen. Ich habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt. Dann haben sie mir, also genau, ich war hin und her gerissen zwischen, warum muss ich das machen, ich finde das irgendwie blöd, ja, ich finde Singer toll, aber oh mein Gott, was ist das da? So, es war eigentlich so eine Jugendsünde. Und dementsprechend bin ich ja total cool damit, dass sie mich nicht in die nächste Runde weitergeholt haben.
Okay, wollte ich fragen, das heißt nicht du hast aufgegeben, sondern die haben gesagt nein.
Nein, ich glaube, man hat mir angespürt, dass ich gerade überhaupt nicht, dass ich das nicht ernst nehme, dass ich nicht weiß, warum ich da bin, dass das alles irgendwie nicht...
Kann die Christina sagen, danke.
Ich weiß auch nicht, ob ich das... Das wäre nicht gut gewesen für mich. Ich bin total froh, dass ich den Weg nicht gegangen bin. Sie
haben uns damals schon kennengelernt.
Ja, möglicherweise.
Wir waren mit Starmania 1 und Starmania 2 auf Tour.
Na schau.
Nachher dann.
Ja, nein, genau. Aber ja, somit habe ich diese Sünde auch gebeichtet, öffentlich. Ich war bei diesem Casting.
Frau Kollegin.
Mhm.
Rotweinplausch. Mhm. Hast ja auch einen eigenen Podcast.
Das ist richtig.
Auch ungefähr zeitgleich mit meinem gestartet. Ein bisschen
ich
früher, glaube
ich. Herbst 21 gestartet. Mhm. Also ja, so ein Pandemieprojekt.
Mhm. Und gibt es immer noch?
Der macht jetzt gerade Sommerpause und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht, ob man in diesem Jahr, ich habe mir gerade ein bisschen ein Großprojekt aufgehalst, das mich voll gefreut und das so eine One-in-a-Million-Chance ist. Und mit dem, da muss ich mir jetzt mit voller Kraft einhauen. Deswegen fürchte ich, ist die nächste Staffel vom Rotwein-Plausch möglicherweise etwas, das diesem Großprojekt zum Opfer fällt.
Oje.
Weil, naja, oje, ich mache ein Orchesteralbum.
Ah, okay.
Die ist recht kurzfristig. Und insofern muss ich da jetzt gerade alle Kraft darauf verwenden, dass dieses Album rechtzeitig rauskommt.
Aber erzähl zu diesem Rotwein-Plausch, wie kommst du überhaupt zum Thema Podcast? Wie ist das passiert? Hörst du gerne Podcasts?
Ja, also ich bin eigentlich mehr der Hörbuch-Typ, aber ich höre gern Podcasts. Jetzt, ich bin nicht so die Plauder-Podcasts mit haben, wir erzählen uns, wie unsere Woche so war und wir dann ein bisschen blädeln, das ist mir irgendwie zu fad. Aber ich habe gern so Wissen, mentale Gesundheit, gesunde Lebensführung, Beziehungen, Leadership interessiert mich gerade, weil ich heute Unternehmerin bin. Solche Dinge höre ich gern. Oder eben Interviews mit MusikerInnen und berühmten Persönlichkeiten
okay, jetzt, mag ich auch gern. Jetzt kratzt ein bisschen die Kurve, weil eigentlich ist es ja schon so ein bisschen ein Laber-Podcast. So wie unserer, den wir jetzt gerade machen.
Ja und nein, das ist ein Persönlichkeitspodcast. Mhm. Ja, voll. Aber das ist jetzt nicht so, wir lesen uns die bunte Überschrift vor und dann sagen wir beide was über Kim Kardashians Arsch. Das ist es nicht.
Wie schaut denn der aus gerade?
Ich auch nicht. Das meine ich ja. Aber ja, es ist ein Laber-Podcast. Ja, es ist ein Persönlichkeiten-Podcast und vor allem in der letzten Staffel ein Philosophie-Podcast. Also die dritte Staffel mache ich mit meinem Philosophielehrer gemeinsam und wir versuchen, die vermeintlich verstaubte Philosophie-Geschichte lebensnah und eben so ein bisschen abenteuerlustig zu gestalten.
Und du hast auch ein bisschen ungewöhnlich, aber spannend, dein drittes Album über den Podcast mehr oder weniger präsentiert. Mhm. Mit langen Interviewpassagen mit der Marie Lang.
Ganz genau.
Die dich interviewt hat in deinem Podcast.
Genau, richtig. Ja. Die Marie und ich, wir sind ja also mittlerweile enge Freundinnen. Wir haben uns übers Podcasten kennengelernt, weil ich ihren Podcast Frauenfragen so mag und sie dann irgendwie, ah, hallo, ich weiß gar nicht, wer du bist, warte, ich recherchiere mal, das war total süß. Und dann habe ich sie anlässlich des Weltfrauentags.
So bei uns zwar.
Ja, genau. Das hast du jetzt gesagt, das
stimmt. Nein, bei der Marie.
Ach so, ja, genau. Genau, und so haben wir uns halt übers Podcasten kennengelernt und dann persönlich kennengelernt und sie hat dann gesagt, ich fühle mich wie auf unserem ersten Blind Date. Es war total süß und seither sind wir Freundinnen und gehen miteinander laufen und beim Laufen haben wir dann irgendwann, habe ich natürlich viel über mein Album erzählt und wie es so ist und dann hat sie gesagt, ich glaube ja, dass die Menschen total interessiert daran wären, die Hintergründe aus so einem Entstehungsprozess und warum man sich für diese oder jene Themen, was man sich da eigentlich gerade überlegt und wo man da gerade so steht im Leben und so. Und ich gesagt, ja, aber ich habe halt immer so Angst, ich will nicht so viel aus meinem Privatleben erzählen oder auch die Menschen, die in meinem Privatleben stattfinden, ich mag die irgendwie beschützen, weil die können ja nichts dafür, dass ich den Beruf habe. Und dann haben wir halt irgendwie gesagt, okay, mit ihr gemeinsam kann ich mir das vorstellen, über Song für Song über meine Arbeit zu reden und da ein bisschen auszuholen. Und das haben wir in meinem Podcast präsentiert.
Genau. Kann ich sehr empfehlen.
Danke.
Also ich habe mal 3-4 Folgen angehört.
Schön.
Und es ist echt gut geworden. Also die Marie kann natürlich auch
interviewen. Voll, das ist so ein großes Glück, wenn man solche Freundinnen hat.
2 Fotos habe ich noch.
Bitte. Das ist mein aktueller Tour-Merch.
Was mir auffällt an dem Foto, du ziehst einen Schnauferl.
Ja.
Das heißt, du hast auch...
Ein Schnauferl ist auch oberösterreichisch, oder?
So quasi, du dir ist manchmal auch wurscht, wie du ausschaust, oder?
Total. Mhm. Oder...
Das hat mir ein bisschen positiv gestimmt für unser Fotoshooting, gesagt, wenn es nicht ganz so perfekt ist.
Obwohl, naja, das ist auf einem Ort ja dann auch wieder perfekt, weil ich bilde gerne das Leben ab und das ist jedenfalls lebendig und Lebendigkeit und ja, es nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Und es ist jetzt in dem Sinn, eben wenn sich selber schön finden und schön herzeigen, hat ja auch immer ein bisschen Ernsthaftigkeit oder so. Und das manchmal muss man sich auf die leichte Schulter nehmen.
Und dann gibt es ein Foto, da hätte ich dich kaum erkannt.
Ja, verstehe.
Also da schaust du fast nicht ähnlich. Finde ich lustig. Man sieht dich, was ist das, der Flughafen?
Genau, es ist der Wiener Flughafen und ich mache zum ersten Mal seit Ewigkeiten eine Langstreckenreise mit, ich habe hinten einen Backpacker-Rucksack und vorne meinen Day-Rucksack und es ist 6 Uhr früh und man sieht...
Du bist also, auf Urlaub gefahren.
Genau, ich bin für 3 Wochen nach Thailand geflogen mit
und
meinem Philosophielehrer.
Und so fährt Ina Regen auf Urlaub?
Genau.
Ich habe sofort die Regina auf Urlaub?
Sofort die Regina auf Urlaub. Auch Ina Regen würde so Urlaub machen, aber Ina Regen ist halt einfach eine Kunstfigur.
Ja.
Genau, also man sieht, ich bin scheißmiert, ich bin glücklich, ich bin vorfreudig, ein bisschen abenteuerlustig, aber im Vergleich zu wahrscheinlich mit 17 habe ich schon ein bisschen Altersgelassenheit und denke mir, es wird schon gut gehen.
Bist du eine Heimkommerin oder Wegfahrerin?
Das ist lustig, weil dieses Thema hattest du mit Mari Lang in deinem Podcast auch. Ich bin eine Unterwegsseierin. Mhm. Ich bin eine Reisende. Aber ich bin mehr so eine Seelenreisende. Ich mache gern neue Erfahrungen und dann ist für mich wurscht, ob das 3000 Kilometer weg von da ist oder in der nächsten Gossen.
Ich gehe nie denselben Weg. Oder 13 Kilometer wie mein Studio.
Genau, richtig. Ja, ja, voll. Da war ich auch noch nie.
Siehst du es? Dann vielen Dank, liebe Regina, dass deine Reise dich zu mir geführt hat.
Danke für die Einladung.
Ich wünsche dir viel Spaß mit den Fotos und danke, dass wir dein Fotoalbum blicken durften.
Ja, sehr gerne, danke für die tolle Recherche und für das, mit wie viel Herz du dir Zeit genommen hast, mich kennenzulernen. Danke.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.